Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Zweiter Teil des Interviews mit Nanno Janssen. Es geht um Logistik und LKWs.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, mit dabei auch dieses Mal wieder Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo.
Außerdem Jessica Reichelt. Hi.
Hallöchen.
Und Wolfgang Paul. Grüß dich, Wolfgang.
Hallöchen alle zusammen.
Und wir haben einen Gast, Nanno Janssen, immer noch in Hannover. Zweiter Teil des Interviews. Er sitzt draußen ganz gemütlich mit seinem Mikrofon. Ich finde es immer wieder toll, was die Technik so inzwischen kann. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, als ich noch Hörfunk gemacht habe, da war es dann so, da ist man erstmal mit dem Übertragungswagen angerückt, bevor man überhaupt was machen konnte. Jetzt sitzt man einfach so da und das funktioniert. Grüß dich, Nanno.
Hi. Er steht im Hintergrund.
Ja, moin, Jerome. Schön, dass du mir nochmal die Zeit genommen hast für uns und für unsere Fragen. Ich habe jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Jetzt bin ich ja Lehrer, aber wenn ich jetzt mich entscheide, ich möchte kein LKW-Fahrer werden, ich möchte aber unbedingt Elektro-LKW-Fahrer werden, kann ich mich da ohne LKW-Führerschein bei dir bewerben oder muss ich erstmal den Führerschein machen oder hilfst du mir dabei?
Gute Frage.
Ich bewerbe mich hiermit.
Genau, also genau, grundsätzlich ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon einen LKW-Führerschein hat oder den irgendwie mitbringt. Teilweise unterstützen wir dann natürlich auch, aber größtenteils... Genau,
gerade. Also ich merke schon, bezahl dein Ding, dein Lapp doch selber.
Also ich meine, wir haben natürlich auch viele Auszubildende zum Beispiel. Mhm. Da werden die Führerscheinkosten natürlich komplett übernommen.
Das heißt, wenn ich jetzt als Küken in der Runde mich bei euch bewerbe, habe ich vielleicht noch eine Chance. Okay.
Ja, genau. Ja, also ich meine, natürlich machen wir die Ausbildung sehr gerne. Wir haben auch meistens so 4-5 Auszubildende jedes Jahr, die dann LKW-Fahrer werden. Und es macht natürlich auch viel Spaß, genau. Aber so Quereinsteiger ist tatsächlich eher üblicher, dass die dann zum Beispiel über die Arbeitsagentur oder ähnliches dann auch gefördert werden. Über so eine Umschulmaßnahme. Die wird leider, glaube ich, nicht immer für jeden gewährt, aber man kann es ja versuchen.
Aber dass ihr ja Quereinsteiger nehmt, das habt ihr ja bewiesen mit Tobias Wagner. Der war ja Quereinsteiger, der hat was völlig anderes gemacht. Ich finde das immer noch grandios, dass er sich gesagt hat, so, jetzt habe ich das gemacht, jetzt mache ich mal was völlig anderes. Ich habe schon immer davon geträumt, bei LKW zu fahren, jetzt mache ich das. Und ich habe das Gefühl, er will gar nicht mehr aufhören, LKW zu fahren. Ne?
Also es macht ihm auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja.
Wolfgang, du hast eine Frage.
Ja, apropos Tobias Wagner, das war ja auch unser Einstieg und auch damit bekannt zu werden mit diesem Thema. Und wie Jerome sagte, es ist dann irgendwann wird es total vertraut, der fährt da rum und man ist hin und weg. Jetzt hat Tobias ja, wie wir gehört haben, ist er an der App dran, er schreibt da was und will dann helfen, anderen Elektro-LKW-Fahrer und zu gucken, wo kann man laden. Aber mit der App ist ja eine Entwicklung verbunden. Merkt ihr denn, dass auch die im Hintergrund die diese Anbieter der Ladesäulen mit reagieren und sagen, oh ja, der macht da was und wir müssen da irgendwie kooperieren und gucken, dass wir euch auch da was bieten als LKW-Abnehmer an den Ladesäulen?
Genau, also es gibt einmal diese richtigen LKW-Standorte, so wie Mylands die hat. Das sind wirklich reine LKW-Ladestandorte. Gut, das ist natürlich, Mylands ist jetzt auch ein Zusammenschluss von Daimler, Volvo und Traton. Mhm. Die haben natürlich Interesse daran, dass die LKWs dann auch laden können und entsprechend verkauft werden. Andere, sage ich mal, Tankstellenbetreiber von früher, wie Aral und Shell zum Beispiel, die gehen da schon den Weg zu sagen, okay, wir bauen die Standorte jetzt zumindest so, die wir jetzt neu planen, so dass man entweder gut mit dem LKW da rankommt und laden kann oder bauen dann am gleichen Standort auch noch dezidierte LKW-Ladeplätze. Das macht zum Beispiel Aral in so einem Konzept ganz gut. Also die nehmen einen Netzanschluss, haben dadurch den Vorteil, dass sie gerade die Peaks und so auf beide Ladeparks verteilen können und haben dann aber unterschiedliche Stellen, an die sie auch, ja, sag ich mal, geografisch voneinander, sag ich mal, oder physisch voneinander ein bisschen
mir ging es so ein bisschen darum, wie komfortabel wird das? Ne? Wenn ist ja ein Bedarf da und dieser Bedarf muss ja irgendwann abgedeckt werden. Ja. Und durch das, was Tobias da gemacht hat, hatte ja wahrscheinlich auch so ein bisschen hochgepusht, zu gucken, wo gibt's diese Bedarfe für LKW-Fahrer, wo eben man sieht, das ist eigentlich noch gar nicht so da. Ne? Und darum ging es mir jetzt auch so ein bisschen in dieser Frage, ne? Wird das dann tatsächlich hintenrum abgefüttert und sagt, ja, wir haben es erkannt und tatsächlich und wir müssen da was tun, ne, damit das irgendwann mal die Lücken auch gefüllt werden.
Ja, genau. Also ich meine, die Ladeparkbetreiber schauen seinen Kanal auch sehr intensiv an und sehr gut. Ja, gucken dann auch danach, was sie dann verbessern können. Denn am Ende ist es ja so, dass der E-LKW schon sehr interessant für die Betreiber auch ist. Also ich meine, der lädt ja konstant mit einer sehr hohen Leistung und hat auch insgesamt dann entsprechend hohe Strommengen, die der zieht. Deshalb ist natürlich auch wirtschaftlich interessant für einen Betreiber, die LKWs zu nehmen. Und am interessantesten sind eigentlich, glaube ich, auch die Hybrid-Ladestellen, die dann entsprechend wohl PKWs als auch LKWs haben, denn LKWs laden häufig in der Nacht oder unter der Woche, während PKWs auch oft am Samstag, Sonntag laden, wenn die LKWs meistens nicht unterwegs sind. Von daher ist das für die Auslastung der Ladeparks, was schlussendlich für den Break-Even oder beziehungsweise auch für die Netzentgelte und ähnliches dann entscheidend ist, natürlich deutlich besser, dann beiden die Möglichkeit zu bieten. Und dafür müssen natürlich auch gewisse Anpassungen dann am Ladepark selbst erfolgen.
Bei der Ladeinfrastruktur gibt es ja gerade eine Klage von Fastnet, um sozusagen diese ganzen Tank- und Rast, nenne ich einfach mal, Ladestationen, die ja bewirtschaftet sind, an Raststätten sozusagen auch für sich zu öffnen, hätte ich beinahe gesagt, weil die NOW das ja ein bisschen irgendwie für die merkwürdig ausgeschrieben hat. Jetzt ist die NOW in den nächsten Schritt gegangen und hat gesagt, naja, wir können ja erstmal nichts tun, also müssen wir jetzt die unbewirtschafteten Parkplätze nehmen. Die sind für euch natürlich deutlich uninteressanter, weil ich muss mal eine Stulle mitbringen, ich kann nicht duschen, also ich habe keine Aufenthaltsqualität. Ich habe da vielleicht einen Mülleimer und vielleicht nochmal ein Klo, aber letztendlich, das war es auch. Insofern ist es natürlich jetzt spannend für die wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob ihr da auch im Austausch seid mit der NOW, tatsächlich mal zu gucken, welche Bedarfe sind eigentlich da, wenn ich wie da eine grüne Wiese vorfinde und sage, okay, ich könnte mir jetzt wünschen, ist es dann so, wie Mylands das baut? Also haben die Hersteller das schon eigentlich ganz gut erkannt, was ihr an Bedarfen habt? Oder wenn ihr jetzt euch noch was wünschen könntet, was wäre das?
Genau, also die NOW, mit denen sind wir auch im Austausch. Die haben auch gesagt, gut, da die wegen diesem Rechtsstreit ja, was die bewirtschafteten Parkplätze angeht, jetzt noch nichts machen können, was die Ausschreibung angeht, haben sie erstmal mit den unbewirtschafteten Parkplätzen angefangen, diese Ausschreibung durchzuführen, was grundsätzlich begrüßenswert ist, denn im Endeffekt jeder Ladepunkt mehr und ist natürlich auch etwas, was dann auch den Wettbewerb insgesamt fördert und natürlich auch die Verfügbarkeit und Praxistauglichkeit von den E-LKWs steigert. Gleichzeitig habe ich denen auch gesagt, dass es doch grundsätzlich auch besser wäre, die unbewirtschafteten Parkplätze insgesamt mal ein bisschen aufzuwerten. Also einfach, sag ich mal, bessere Hygienemöglichkeiten dort hinzusetzen und auch vielleicht sogar auch, sage ich mal, einen Snackautomaten oder ähnliches, dass man zumindest ein bisschen mehr hat. Denn letztendlich verbringen die Fahrer natürlich auch mehr Zeit jetzt auf diesen Rastplätzen, auch untertags. Und genau, also das haben die selber, glaube ich, auch verstanden. Problem ist natürlich immer nur der Vandalismus an diesen unbewirtschafteten Parkplätzen. Das ist bei denen auch ein Thema und das ist auch ein Thema für die Ladesäulen selber. Da fürchten die eben selber auch eben gewissen Grad an Vandalismus. Denn ja, das ist nun mal leider so, wenn da jetzt keine richtige Bewirtschaftung stattfindet, ist natürlich die Gefahr da auch größer, dass da irgendwie was, ja.
Das wäre nur bei Tesla gerade so.
Ja. Ich mache mal damit weiter, was ich schon in der ersten Folge gemacht habe und klapper mal Personengruppen ab, die mir so einfallen. Und zwar habe ich vorhin so ein bisschen überlegt, du hast ja von euren DC-Ladern bei euch auf dem Hof gesprochen. Wer Ostfriesland kennt, weiß ja, ihr hattet Windkraft da oben schon, bevor das überhaupt mal cool wurde. Also es war für mich eine meiner Urlaubserinnerungen, ist tatsächlich immer das erste Windrad auf der Reise gewesen. Hat der Energieversorger da eigentlich irgendwas gesagt? Hat so gesagt, dass, hey, ich brauche jetzt hier Infrastruktur? Ich meine, du hast gesagt, ihr habt Batteriespeicher, PV-Anlage, aber ihr werdet ja entsprechend wahrscheinlich euren Anschluss aufgerüstet haben. Oder liege ich da völlig falsch?
Genau, und dann Anschluss muss man natürlich auch beantragen. Wir hatten tatsächlich das Glück, dass der Energieversorger vor Ort, beziehungsweise der Landkreis Leer dann in dem Fall, schon ausreichend Netzkapazitäten in dem Gewerbegebiet hatte. Also wir haben dann den Energieversorger gefragt, wie viel könnt ihr uns denn bieten? Und dann meinten sie, ja, so viel ihr wollt.
Dann her damit.
Dann haben wir tatsächlich einen 4-Megawatt-Anschluss bei uns bestellt. Auch wenn wir insgesamt nur 3 Megawatt laden könnten, wenn wir jetzt alle Ladesäulen auf Vollgas laufen würden. Natürlich perspektivisch in Zukunft, wenn wir natürlich unseren Ladepark nochmal erweitern, dann ist es ja nicht schlecht, mehr zu haben, als man zu brauchen. Und genau, den Batteriespeicher und so, das ist ja eher so ein Konzept, den wir auch vor allen Dingen wegen unserer PV-Anlage dann installiert haben, damit wir dann einfach die erneuerbaren Energien dann besser einbinden können in unser Konzept.
Und den Bayern nicht überlassen müssen.
Wie ist denn das? ihr seid ja wirklich früh vorangeschritten und du hast ja in der letzten Folge erzählt, ihr seid jetzt nicht nur so vorsichtig da rangegangen, sondern ihr habt gesagt, so, wir haben uns jetzt dafür entschieden, committed und jetzt geben wir Vollgas und jetzt stellen wir um. Wie ist denn eure Erfahrung mit der Konkurrenz oder mit den Unternehmen, die so um euch herum sind, die das Gleiche machen wie ihr? Gucken die dann auf euch und machen die das nach oder sprichst du mit denen? Sind die da eher skeptisch oder wie sind die Reaktionen der anderen Unternehmen rund um dich herum?
Genau, also die anderen Unternehmen beobachten das natürlich auch. Die bekommen das ja auch mit, dass wir da vorangehen. Und der eine oder andere fängt da zumindest auch an, zumindest im kleineren Stil, das eine oder andere Fahrzeug dann anzuschaffen. Einige sind natürlich noch ein bisschen skeptischer, was das angeht. Aber grundsätzlich muss natürlich jeder dann auch seine, sag ich mal, Entscheidung dann auch selber treffen. Genau. Aber natürlich durch den Verband haben wir auch den einen oder anderen Vortrag dann teilweise auch die Unternehmen in Niedersachsen gehalten, um das ganze Thema denen mal zu erklären. Aber inwieweit dann tatsächlich die Umstellung erfolgt von dem einzelnen Unternehmer, muss er dann immer noch für sich selber entscheiden.
Es gibt ja tatsächlich Berater für Elektromobilität. auch in diesem Raum.
Nein.
Die auch im Bereich LKW unterwegs sind. Habt ihr das ganz alleine gestemmt, also intern sozusagen? Oder habt ihr euch auch Wissen von außen geholt und habt euch da beraten lassen?
Also für die Infrastruktur selber, das haben wir tatsächlich damals mit einem ehemaligen Professor von mir auch zusammen erstellt, das Konzept. Also ich habe damals in der Vorlesung gehört, dass er damals irgendwie für, ich glaube, die RWE dann entsprechende Ladeparks aufgebaut hat. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht kann ich da mit dem mal kurz schließen. Genau, aber sonst hatten wir eigentlich keine Berater dann in dem Fall, die uns da unterstützt haben, sondern haben eben dann vieles auch einfach durch die Praxis dann gelernt. Natürlich ist Tobias selber sehr gut vernetzt mit allen möglichen Leuten aus der E-Mobilitätsbranche, was es natürlich auch einfacher gemacht hat.
Wie ist denn das, wenn jetzt andere auch ein LKW anschaffen, also die Konkurrenz sozusagen? Freust du dich dann darüber und sagst, ja, wieder ein Diesel weniger? Oder sagst du dann, ah Mist, jetzt haben wir wieder mehr Konkurrenz in dem Bereich? Was überwiegt da?
Also grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass das ganze Thema vorangetrieben wird. Denn letztendlich mit jedem weiteren LKW, der verkauft wird, können die Hersteller natürlich auch eine höhere Skalierung fahren und dadurch dann irgendwann auch die LKWs vielleicht günstiger anbieten. Und gleichzeitig entsteht natürlich auch Bewegung an den Ladesäulen und an den Ladesäulen oder an den Strompreisen an den Ladesäulen. Denn ja, umso mehr E-LKWs es gibt, desto interessanter wird natürlich auch der Markt dann und desto geringer fallen am Ende auch die Fixkosten für die Anbieter aus. Denn ja, genau. Deshalb, also grundsätzlich ist es auf jeden Fall positiv, wenn auch andere Unternehmen diesen Weg mit beschreiten.
Denke so ein bisschen an die LKW-Fahrer selber. So, die fahren jetzt, sind unterwegs und das ist nochmal ein anstrengender Job und die müssten doch irgendwie kalkulieren. Ich weiß, die haben ja eine gute Reichweite, eure Fahrzeuge. Ihr habt ja diverse Marken im Angebot, aber die müssen nach 4,5 Stunden, glaube ich, dann wird ja die Ruhepause eingelegt. Gibt das jetzt Nachteile für die oder sogar Vorteile? Wie stellt sich das denn jetzt gegenüber mit dem ganzen Laden für diesen Mitarbeiter?
Genau, also nach 4,5 Stunden muss eine Dreiviertelstunde Pause eingelegt werden. Und das Laden selber ist tatsächlich auch als Pause zu betrachten, denn wenn ich jetzt einen Diesel-LKW habe, dann muss ich ja beim Tanken, sage ich mal, daneben stehen, damit nichts überläuft. Und beim E-LKW habe ich das nicht. Also wenn ich den anstecke, dann müsste ich nur noch kurz kontrollieren, ob der Ladevorgang auch startet. Und dann könnte ich, sage ich mal, was anderes machen. Wenn zwischendurch der Ladevorgang abbricht, dann muss ich im Notfall einfach dann länger stehen oder dann, Aber grundsätzlich muss der Ladevorgang selber nicht beobachtet werden und deshalb kann ich auch, habe ich dann wirklich die Zeit auch für mich zur Verfügung. Allerdings ist es natürlich ein kleiner Mehraufwand, sage ich mal, diesen Ladevorgang zu starten, vielleicht umzuparken, zu rangieren und ähnliches.
Abhängen vom Hänger.
Das ist natürlich so, aber ja, was diese 45 Minuten Pausen angeht, ist der zeitliche Mehraufwand, glaube ich, relativ gering. Anders wird das natürlich bei dieser Tagesruhepause. Da habe ich noch das Problem, wenn ich dann umparke, unterbreche ich theoretisch die Pause und müsste die dann nochmal anfangen. Also da ist tatsächlich nochmal eine Anpassung, glaube ich, erforderlich, dass man zumindest, um die Ladesäule freizumachen, dann nochmal eben kurz umparken darf. Ich meine, wenn die Ladesäulen alle frei sind, dann wird das wahrscheinlich auch keinen, wenn ich da stehen bleibe. Aber wenn man natürlich sieht, okay, da ist an sich viel Betrieb, dann will ich ja auch als LKW-Fahrer eigentlich jetzt nicht die Ladesäule dafür 8-9 Stunden da irgendwie blockieren. Genau.
Die OEMs, mit denen ihr zusammenarbeitet oder von denen ihr Fahrzeuge bekommt. Also das ist ja eine neue Situation jetzt für beide Seiten. Anfangs war es ja so, dass wenn ihr einen Diesel-LKW bestellt habt, dann hieß es, naja, hat der Euro 6, hat der Euro 5, hat der keine Ahnung was. Ja, da war jetzt nicht so viel Spielraum in der Technik. Für jeden war eigentlich alles bekannt. So, da war jetzt kein großer, sag mal, vielleicht eine Evolution, aber keine Revolution in der Fahrzeugtechnik. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die OEMs mit jedem gefahrenen elektrischen Kilometer ja auch von euch lernen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch als, ich sag mal, Testfahrer im besseren Sinne dann auch gefragt, was können wir besser machen? Was habt ihr für Themen? Worum geht's eigentlich? Ist das zuverlässig? Was können wir tun? Habt ihr da irgendwie, also kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern, was die OEMs so interessiert?
Also genau, also einmal natürlich erfahren die viel dadurch, dass wir eben diese wöchentlichen YouTube-Videos von Tobias veröffentlichen. Und dann sind wir natürlich darüber hinausgehend auch mit vielen Mitarbeitern von OEMs im Austausch, einfach um denen Vorschläge zur Verbesserung der Produkte dann auch zu geben. Ich habe da zum Beispiel bald auch noch eine Veranstaltung von MAN, da wo ich auch nochmal ja, meine Erfahrungen dann mit den ganzen E-Mobilitätsspezialisten von MAN nochmal teile. Also da gibt's dann die verschiedensten Kooperationen, sag ich mal, einfach um auch das Thema bei denen dann präsenter zu machen, aber auch damit die ihre Produkte eben verbessern können.
Ihr habt ja auch viele Spezialtransporte. Also wenn ich auf eure Homepage gehe, da ist ja, ihr transportiert da alles. Ja, so. Habt ihr da tatsächlich auch, also gibt es Spezialbereiche, wo du sagst, der E-LKW oder der Auflieger oder was auch immer ist jetzt noch ein Thema? Also ich war auf der IAA Nutzfahrzeuge und habe mich mal mit jemandem unterhalten, der so einen klassischen Autotransporter hatte und sagte, naja, dadurch, dass der Akku jetzt irgendwie anders ist, haben wir ein Fahrzeug mehr, was wir transportieren können und deshalb machen wir das halt nicht, weil die Tour dann irgendwie nicht so wirtschaftlich ist, als wenn ich dann einen Diesel vorne hätte. Habt ihr das auch und wo sind diese Spezialgebiete, wo ihr noch Potenzial seht?
Genau, also das war tatsächlich noch bei den Lowlinern ein Thema, also bei denen, die besonders eine niedrige Aufsattelhöhe haben, um dann eben 3 Meter Innenhöhe beim Trailer zu gewährleisten und eben mehr Volumen transportieren zu können. Das ist schon ein Thema bei uns gewesen. Allerdings gibt es jetzt auch die ersten Hersteller, die dieses Fahrzeug anbieten. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen komplexer gewesen, weil die Akkus da ja irgendwie dann in diesen kleineren Raum dann noch alle rein müssen. Aber wie gesagt, da hat MAN jetzt den ersten richtigen, also den ETGX dann rausgebracht, der dann auch in der Lowliner-Variante kommt. Was bei uns auch ein Thema ist, sind die Gefahrgutransporte. Der eine Klasse 1, also alles, was irgendwie explosiv ist, kann, glaube ich, noch nicht da in dem Bereich da, mit E-LKWs transportiert werden, weil da die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht angepasst worden sind. Also da steht momentan noch drin, das muss ein Diesel sein.
Okay, gut.
Aber es kann sich natürlich in den nächsten Jahren dann auch noch ändern.
Ja. Ich habe gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe, ihr habt ja sehr viele verschiedene Typen von LKW in Betrieb. Ich habe vor Jahren mal mit dem CEO von Ryanair gesprochen. Den habe ich mal am Flughafen getroffen, als ich mal einen Tag im Cockpit so einer Maschine verbringen durfte. Und der hat mir damals erklärt, pass mal auf, wir senken die Kosten durch vielerlei Dinge. Ein Ding war, dass sie nur einen einzigen Flugzeugtyp fliegen, nämlich die 737 von Boeing und sonst gar nichts. Und da hat mir auch damals gesagt, Herr Fabram, wieder 20 wieder bestellt, weil dann einfach die Betriebskosten niedrig gehalten werden können. Die Handwerker sind alle die gleichen oder Mechaniker und so weiter und so weiter. Ihr macht das anders.
Genau, also das ist natürlich am Ende auch eine Philosophiefrage. Will ich jetzt nur rein Kostenführer werden? Also will ich minimale Kosten setzen und die Prozesse bis ins kleinste Detail dann optimieren? Da gibt es dann auch, sage ich mal, Anbieter für, die sich wirklich auf den reinen Transport von A nach B spezialisiert haben und rein nur auf die Kosten gucken. Und dann muss ich natürlich sagen, okay, ich jetzt nur einen Fahrzeugtyp ein, nur einen, fahr am besten im Dreischichtbetrieb und Also reizt das bis ins letzte Detail aus. Unsere Strategie ist eher so ein bisschen die Differenzierungsstrategie, dass wir viele Nischenprodukte haben. Das macht es natürlich ein bisschen teurer in der Anwendung, weil ich natürlich verschiedene Werkstätten habe. Ich kann vielleicht auch nicht jeden Trailer durchgehend benutzen, weil die Trailer teilweise auch nur für Spezialanwendungen sind und so. Also das ist eher von uns eine Möglichkeit, um den Kunden flexiblere Angebote zu machen und wirklich alle Bedarfe irgendwie abzudecken. Und ja, und natürlich beim E-Mobilitätsbereich ist es natürlich auch so, dass wir da noch sehr viel lernen müssen. Und deshalb ergibt es für uns jetzt auch noch nicht so viel Sinn, nur da auf einen Hersteller zu setzen, sondern haben wir lieber alle Hersteller irgendwie bei uns in der Flotte und können dann eben austesten, was so die beste Technologie ist oder was am besten gemacht werden kann. Ja, das bringt uns am Ende dann alle am weitesten.
Wenn in 10, 15, vielleicht 20 Jahren der Tesla Semi endlich mal auf den Markt kommt, wenn er überhaupt auf den Markt kommt, wird er dann bei euch eingeflottet oder nicht?
Also da müsste, glaube ich, erstmal von der Technik sehr, sehr viel auch verändert werden. Der Tesla Semi hat ja zum Beispiel noch nicht mal, oder den die auf der auf der Messe vorgestellt haben, hat ja noch nicht mal einen CTS-Anschluss.
Also, und auch keine Kabine.
Also
zum Schlafen.
Wenn Tesla, sag ich mal, das Fahrzeug an die europäischen Standards anpasst, sag ich mal, ist eine Überlegung, ob wir den einsetzen, aber...
Ich sehe eher einen skeptischen Blick.
Ja. Im Moment sind die für uns noch nicht relevant.
Ich denke, wir haben ja eben über den Inlandsverkehr mehr gesprochen. Ich schaue so ein bisschen auch, gerade wo ich mein Buch geschrieben habe, war ja nur Skepsis da. Und das hat sich ja bis heute in ein paar Mythen und Narrativen immer noch gehalten. Und wenn man jetzt guckt, nicht nur kleine Fahrzeuge bewegen sich über eine hohe Reichweite auf Straßen. Wie sieht das im Fernverkehr aus, ne? Gibt es da einen propagierten LKW? Wir haben ja verschiedene Typen schon angesprochen. Ihr habt verschiedene Typen, wo ihr sagt, der ist besser jetzt geeignet für den Fernverkehr. Und eine kleine Frage für mich, die ich immer sehr interessant fand. Kann der Mitarbeiter auch innen 220 Volt abgreifen für eine Kaffeemaschine, Kühlschrank, keine Ahnung?
Also diese 24 Volt Steckdosen, oder?
Nee, gibt es eine 220 Volt. Manche machen hier einen Außenanschluss an Autos mit 220 Volt. So, okay. Würde ich mir fragen, gibt es den Komfort auch? Ich habe ja jetzt nun mal schon eine große Batterie darunter, dass ich auch eine Kaffeemaschine als Fahrer anschließen kann, Kühlschrank etc. Ne? Genau. Ja. Und okay. Die erste Frage war ja mit dem LKW, gibt es einen propagierten LKW, den ihr für die Langstrecke einsetzt?
Genau, also wir setzen ja mittlerweile schon ja von den 21 Fahrzeugen setzen wir schon so 15 im Fernverkehr ein. Und genau, generell hängt das ein bisschen momentan noch von der Reichweite ab. Also die Fahrzeuge sollten mindestens 400 Kilometer Reichweite haben und eine hohe Ladeleistung, damit ich im Fernverkehr fahren kann. Denn da komme ich ja am Ende auf mehr Kilometerleistung und der Fahrer soll natürlich nicht dadurch in der Zeit, eingeschränkt werden, dadurch, dass er dann länger an der Ladesäule steht oder entsprechend kürzere Strecken fahren kann. Deshalb, da ist mindestens 400, eher 500 Kilometer, entscheidend an Reichweite. Das sollten die E-LKWs, wenn sie im Fernverkehr eingesetzt werden, auf jeden Fall haben. Die neuesten Generationen der Hersteller können das normalerweise auch. Dann haben natürlich die Fahrzeuge auch unterschiedliche Ausstattungen, zum Beispiel eben diese Steckdosen, die lassen sich tatsächlich auch nachrüsten, um dann eben zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder einen Kühlschrank entsprechend anzustecken. Also das gibt es tatsächlich auch und es lässt sich auch relativ leicht von den Herstellern dann nachrüsten.
Wie ist das eigentlich? Ihr seid ja groß in den Medien. Der Bayerische Rundfunk hat gerade über euch berichtet, Fernsehbeitrag in längeren gemacht über eine Fahrt von Tobias Wagner. Gibt es denn auch andere Firmen außer euch, die so viele E-LKWs einsetzen? Also gibt es da mehrere? Seid ihr gar nicht so besonders? Ihr seid halt in den Medien. Oder seid ihr da auch Pionier, dass eigentlich keiner so viele LKWs unterwegs hat und so schnell umstellt wie ihr?
Also es gibt natürlich einige Firmen wie
Amazon
oder Contago oder ähnliche. Oder DAXA, die sind, glaube ich, auch schon relativ weit in dem ganzen Thema. Allerdings ist natürlich die Quote bei uns, glaube ich, deutlich höher. Also ich meine, die haben dann auch teilweise ein paar tausend Fahrzeuge rumfahren.
Davon sind dann halt auch 30 elektrisch. Das ist dann aber halt ein Prozentsatz von 1,5%.
Genau, also werden wir natürlich Ende des Jahres insgesamt 52 Fahrzeuge dann schon haben, was bei uns dann circa 50% Anteil schon wäre. Also von daher ist mir jetzt mindestens kein Unternehmen bekannt, was schon eine höhere Quote hat. Außer natürlich die, jetzt sage ich mal, nur 2-3 Fahrzeuge haben, aber das war es dann auch. Also ich meine, wo das jetzt die gesamte Flotte, sage ich mal, betrifft. Aber auch die sind, glaube ich, noch bisher sehr klein, diese reinen LKW-Speditionen.
Und sie haben auch teilweise gebundene Strecken, also immer wiederkehrende Routen sozusagen, die sie anfahren. Bei euch ist es ja komplett anders. Also ihr habt ja Spezialtransporte und habt ja nicht immer den gleichen Kunden, sondern ihr habt auch Anfragen aus irgendwo, wo es dann heißt, wir haben jetzt einmalig so einen Spezialtransport. Oder ist das für euch auch gängiges Geschäft und könnt die Routen so dementsprechend gut planen?
Genau, also die meisten Kunden haben tatsächlich eben immer so einmalige Transporte, einmalige Projekte, sag ich mal, die wir für die fahren. Und dann haben wir natürlich auch Linienverkehre haben wir tatsächlich auch im Automotive-Bereich. Da ist natürlich so, das ist relativ einfach. Fahrer kennen alle ihre Ladepunkte und fahren die quasi jeden Tag hin und her. Das ist natürlich am einfachsten zu elektrifizieren, weil ich da eigentlich kaum großen Aufwand habe. Aber natürlich diese unterschiedlichen Touren sind natürlich dann schon gerade am Anfang ein bisschen herausfordernd.
Ja, eine Frage, die sich mir gerade ziemlich spontan noch stellt. Ich war selber jetzt mit meinem Leaf erst vor ein paar Tagen in Frankreich und habe festgestellt, also Laden im Ausland ist ja immer noch teilweise auch ein bisschen schwierig. Also ich stand an der Ladesäule, die zu mir gesagt hat, also keine deiner Apps funktioniert. Und ich habe dann schon leichte Schweißausbrüche bekommen, weil wir standen da halt wirklich mit 12% an der Ladesäule und die nächste Ladesäule war schon realistisch nicht mehr erreichbar für mich. Wie ist da eure Erfahrung? Also habt ihr gerade im europäischen Ausland, habt ihr da auch die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist? Oder habt ihr einen Anbieter, wo ihr sagt, sichere Bank, damit funktioniert das? Ich meine, die Fahrer werden sicherlich ihre Erfahrungen sammeln und dann entsprechend nutzen können. Aber wie waren so die ersten Erfahrungen?
Genau, also alles, was Transporte in, sage ich mal, im Dachbereich und Benelux und Skandinavien angeht, ist das kaum ein Problem. Also da gibt es sehr, sehr viele Ladeanbieter und auch Ladesäulen, die auch gut erreichbar sind. Also da ist die Elektromobilität eigentlich gar kein Problem. Wenn ich jetzt rübergehe nach Westeuropa, wird schon schwieriger. Also gerade in Frankreich, da sind viele Höhenbegrenzungen und so. Und in Spanien ist das Netz noch sehr, sehr dünn.
Wenn es funktioniert.
Also da gibt es wirklich kaum Ladesäulen. Also ich glaube, da war irgendwie alle 100 Kilometer war da mal eine Schnellladesäule, was das schon schwieriger macht.
Osteuropa?
Genau. Und in Osteuropa ist das Netz, wie gesagt, noch schwieriger. Also da gibt es noch weniger Ladesäulen. Aber es wird sich auch in den nächsten Jahren da noch sehr, sehr viel tun. Ich meine, auch in Italien zum Beispiel werden jetzt auch einige Ladeparks gebaut. Also es geht auf jeden Fall voran, auch im europäischen Fernverkehr. Wir sind bisher überall hingekommen, sage ich mal. auch ohne das irgendwie wochenlang vorher zu planen. Also ich weiß noch, als wir diesen Spanien-Trip gemacht haben, da hat Tobias mir 2 Tage vorher hat er mal gesagt, hier komm, ich guck mal, wo wir denn überhaupt laden können. Und dann sind wir einfach losgefahren, haben geguckt, wie es denn da vor Ort aussieht und haben es dann einfach gemacht.
Ist schon mal ein E-LKW liegen geblieben von euch?
Also jetzt wegen zu geringen Akku oder ähnliches? Nee, ein bisschen. Also
es funktioniert.
Es gab natürlich schon den einen
unglaublichen
Defekt mal. Oder ich glaube zum Beispiel mein Reifen, der mal irgendwie glatt war oder so. Aber das ist jetzt nichts, was beim Diesel
nicht auch passieren würde, genau. Gut, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Das war Nano Janssen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in Hannover, wo du gerade bist, im Freien. Ich habe es ja schon gesagt, er ist Unternehmer und ist in Ostfriesland nicht unterwegs, sondern da ist seine Firma. Und von dort ist er unterwegs in ganz Europa. Und das kann man verfolgen auch bei Wolfgang Wagner, dem Elektro-Trucker, wer Tobias sich dafür interessiert. Tobias Wagner, Entschuldigung. Und herzlichen Dank, dass du uns da Rede und Antwort gestanden hast, war wieder super interessant. Dankeschön und deiner Firma weiterhin viel Erfolg. No?
Ja, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Nano Janssen war das. Außerdem mit dabei Wolfgang Paul, Julia Maulhardt, Jessica Reichelt. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss, bis in einer Woche. Bye, bye.
Ciao, ciao.